Er gilt als einer der fortschrittlichsten Komponisten der Jahrhundertwende und wird als Urvater der sogenannten Minimal Music gefeiert. Vielleicht gerade wegen seines Fortschritts ist Erik Satie nicht so ganz mit seinen Mitmenschen und seiner Zeit klargekommen. Im Debütroman der französischen Schriftstellerin Stéphanie Calfon wird das ganz deutlich, denn sie schreibt kein hübsch ausgeschmücktes Künstlerepos, sondern skizziert den Menschen Satie mit seinem zerbrechlichen und gebrochenen Charakter. Trauer und Melancholie schlängeln sich wie unaufhaltsame Regentropfen durch Satis Leben und daher kommt auch der Titel des Buches, Die Regenschirme des Erik Satie. Sie sind ein Symbol für die Regenseite seines Lebens, aber auch für einen gleichbleibenden, trommelnden Rhythmus.
Satie war verkannt, ungreifbar, unverstanden. Von einem geheimen Leben heimgesucht, in das er vielleicht, ja vielleicht das Beste von sich gesteckt hat. Die Gesellschaft aber braucht Kohärenz. Erik Satie war ein umherirrender Gefährte, ein Rätsel, ein Mann, der zwei Klaviere besaß und bei ihnen lebte. Das konnte man angesichts der Größe des Zimmers sagen. Und dann vor allem jenes Rätsel. Er war der Mann mit den 14 identischen schwarzen Regenschirmen.
Stéphanie Calfon verwendet ein Stilmittel, das dem Leser die Interpretation Satis Charakter selbst überlässt. Originale Zitate aus Briefen, Tagebucheinträgen und Artikeln werden mit der Stimme der Autorin verwoben, die ihren Schreibstil deutlich den oft verwirrten Aussagen des Komponisten anpasst. Das kann über die Länge eines ganzen Buches schon mal etwas anstrengend werden, trifft aber die Zerrissenheit und den durch hohen Absinthgenuss vernebelten Zeitgeist ziemlich gut.
Er hat den Tag mit Alkohol und Einsamkeit verbracht, im verschlossenen Wandschrank mit verschlossenem Mund. Doch, ach, da ist diese Stimme. Ich will nicht, dass man mit mir spricht. Ich habe eine solche Migräne. Eines aber doch. Alles Gute zum Geburtstag. Nun ist es raus. Von mir zu mir. Ich könnte mir eine Postkarte schicken. Klopf, klopf. Der Briefträger. Wer da? Ja? Ich mache auf. Oh, eine Postkarte. Sehr geehrter Satie, wir, also Sie und ich, wünschen Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Unterzeichnet ich selbst. Postskriptum. Hier wohnt Erik Satie. In dieser schönen Wohnung, die nicht viel größer ist als ein Sack.
Erfrischend nüchtern wirken im Gegensatz zu den nebulösen Gedankenschwallen dann die Erzählungen der biografischen Lebensereignisse. Oft sind es einfach nur Szenen, die schlaglichtartig aneinandergereiht von Satis selbstverschuldetem Schicksal und unglücklichen Zufällen erzählen. Ein andauerndes Hauptthema in seinem Leben ist neben tragischen Todesfällen beispielsweise die Freundschaft zum Kollegen Claude Debussy, nach dessen Anerkennung Satie lebenslang gierte.
Um seinen Freund in der Nacht eine Stunde länger bei sich zu behalten, sagt Erik Satie ihm alles über sich. Man musste Wagner unter einer Hintergrundmusik, einer Musique d'Ameublement, begraben. Er sprach auch über seine Absicht, ein Libretto von Maeterlinck zu vertonen. Er sprach voller Demut darüber und verheimlichte, dass es sich um ein geheimes, atemberaubendes Projekt handelte, an dem er mehr hing als an jedem anderen. Er redete und redete, ohne zu bedenken, dass er einem bekannten Mann gegenüber saß, einem Mann, dem man noch nie gesagt hatte, dass es unmögliche Dinge gab. Denn im Unterschied zu Erik hatte noch nie jemand zu Debussy gesagt, dass er passabel war. Niemand hatte seine Kindheitsfantasien beleidigt, noch seine Fähigkeit, ein schönes Leben zu führen, beeinträchtigt. 2 Monate später erhielt Claude Debussy die Rechte an Maeterlincks Libretto für Pélléas et Mélisande und machte sich ans Werk.
Ein leichter Künstlerroman ist Die Regenschirme des Erik Satie eindeutig nicht. Und das ist auch gut so, denn leicht und luftig war Satis Leben, vor allem aber sein Gemüt, nun wirklich nicht. Stéphanie Calfon schafft hier eine Mischung aus Biografie und Seelenanalyse, die erstaunlich wenig auf das eingeht, was man von Satie eigentlich kennt: seine Musik. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn es wird darüber hinaus das Bild eines sterbenden Jahrhunderts gezeichnet, in dem einem großen Künstler die Chance auf musikalische Neuerung verwehrt wurde. In jedem Fall hört man nach diesem Roman die Musik von Erik Satie mit anderen Ohren. Ob mit schwermütigen oder euphorischen, das ist jedem selbst überlassen.